Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid, wie immer an meiner Seite Alex Trüker.
Hi Julius, servus.
Hi Alex, wir sind heute zusammengekommen, um über die Bundesliga zu sprechen. Der 27. Spieltag steht am Wochenende an und wir wollen den natürlich wie immer in aller Breite besprechen, auf alle neuen Spiele gucken. Tun das beide mit schwerem Herzen, denn unter der Woche gab es Pokalspiele, die auch jeweils unseren Verein überhaupt nicht gut zu Gesicht standen, mit dem wir es so privat halten. Das hält uns aber natürlich nicht davon ab. Ja, erstmal gibt es viele andere Vereine in der Bundesliga, die wir sowieso neutral analysieren können. Und auch bei den Vereinen, wo man vielleicht ein bisschen mehr emotional dabei ist, versuchen wir ja sowieso immer, das hier sehr ordentlich und sachlich einzuordnen. Das werden wir auch heute tun. Es soll uns nicht davon abhalten, auf diesen Spieltag zu blicken. Es ist nur ein kleiner Rückgriff darauf, dass manche Mannschaften auch unter der Woche gespielt haben und es da durchaus interessante Ergebnisse gab. Werden wir alles besprechen nach einem kurzen Vorwort. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sich die Quoten nach dem Aufnahmezeitpunkt jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spiel-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das unser Vorwort. Wir sind sowieso auch im traditionellen Modus quasi, denn diese Bundesliga-Folge ist ja unser erstes Standbein, wenn man es so nennen kann. Und wir wollen jetzt auf den 27. Spieltag blicken, Alex. Es gibt kein Freitagsspiel, denn Freitag ist Jesus gekreuzigt worden. Und aus Respekt davor werden wir erst Samstag in die Konferenz gehen. Und das erste Spiel, was wir uns da rausgesucht haben in unserer Besprechung, ist das Duell zwischen Augsburg und Köln. Ein Spiel, auf das du dich besonders freust.
Ist das so? Freue mich auf Augsburg-Köln. Ich freue mich tatsächlich auf den Bundesligaspieltag grundsätzlich. Wenn ich hier diese englische Woche abstreife, ja, diese schmerzhaften Niederlagen für das ein oder andere Team, mit dem ich es halte, dann freue ich mich grundsätzlich tatsächlich auf diesen Bundesligaspieltag, um jetzt mal so ein kleines Vorwort loszuwerden, denn es gibt einiges Knackiges an diesem Spieltag. Du hast Dortmund Union, du hast Freiburg-Bayern, du hast im Keller zwei Abstiegskracher, würde ich sagen. Ne? Bochum-Stuttgart, Hoffenheim-Schalke, direkte Duelle. Also da ist schon einiges drin in diesem Spieltag. Leverkusen-Frankfurt, da geht es ja auch um ein bisschen was. Tabellennachbar-Duell. Also grundsätzlich in dem Spieltag ist einiges gegeben. Nur bei Augsburg-Köln, ne? Da ist das nicht ganz so brisant, würde ich mal behaupten.
Ich wollte gerade sagen, also es ist ja schon recht vielsagend, wenn ich dich frage, was du von diesem Spiel hältst und du redest über andere Spiele, die du gut findest. Vielleicht hat das eine gewisse Aussagekraft. Für mich ist es tatsächlich auch, was die Konstellation angeht, nicht unspannend, denn wir reden hier über 12. gegen 13., 29 und 28 Punkte, vor allen Dingen bei Köln über eine Mannschaft, die sich gefühlt im freien Fall befindet und die eben auch nur noch 6 Punkte vom Relegationsplatz weg ist. Und für mich ist Köln, auch wenn es noch vielleicht nicht so akut scheint, in dieser Form und dann auch mit dem Kader und allem drumherum, eine Mannschaft, die jetzt im Saisonendspurt tatsächlich nochmal ganz unten reinrutschen könnte. Und deswegen ist da schon aus meiner Sicht ein bisschen Druck auf den Kölnern, die jetzt nach Augsburg müssen. Das haben wir oft genug gesagt, Augsburg ist beileibe, auch egal wie sie in der Tabelle stehen, nie ein angenehmes Auswärtsspiel. Da tun sich wenig Mannschaften leicht. Augsburg kann immer mal wieder Nadelstiche setzen. Und ja, für mich ist das hier tatsächlich auch ein Spiel, in dem Augsburg Favorit ist. Denn die Kölner sind super schwach drauf. Wir haben öfter drüber geredet, es rächt sich so langsam. Du kannst nicht mehr kompensieren, dass der Kader keine gute Qualität hat, weil eben auch das Mannschaftstaktische unter Baumgart nicht mehr so greifen will. Die Intensität so ein bisschen fehlt, um mangelnde Qualität aufzufangen. Haben wir alles schon ausgeführt, was die Kölner angeht. Jetzt kommt Augsburg und da haben wir eben auch einen ganz großen Unterschied. In Köln die größte Baustelle, die ist sicherlich die Offensive und der Sturm, ne, wo du wirklich das Gefühl hast, da ist kein Bundesliga-Niveau vorhanden, zumindest im Moment, was Form der Spieler angeht, vielleicht auch Qualität der Spieler angeht. Auf der anderen Seite hast du mit Berisha jemanden, der mittlerweile in die Nationalelf berufen wird und damit schon jemanden, der auch so ein Spiel entscheiden kann, gerade wenn es umkämpft und eng wird in großen Teilen, aber eine Mannschaft eben vielleicht nicht in der Lage ist zu treffen und eine schon. Und für mich ist Augsburg alleine deswegen schon dieses mindestens Mühe vorne und für mich tatsächlich der Favorit in diesem Spiel. Und da finde ich es sehr interessant. Ich meine, Köln noch schwächere Form als Augsburg. Ein Platz unter Augsburg in der Tabelle. Augsburg spielt zu Hause Und Augsburg hat die besseren Quoten, 2-8er-Quoten gegenüber 2-5er-Quoten von Köln. Das ist ein Tipp, der mir hier sehr leicht fällt in der Gesamtkonstellation, ehrlich gesagt.
Tatsächlich fällt er nicht so leicht. Mir fällt er ein bisschen weniger leicht, denn ich habe auch bei Köln zuletzt Positives gesehen. Ja, die Kölner sind immer noch seit 6 Spielen ohne Sieg, aber ich fand zumindest den Auftritt gegen Gladbach mutmachender. Es gab am Ende natürlich nur dieses überschaubare 0-0, aber von der Leistung her, wenn man mal den Sturm ausklammert, denn da ging ja wieder nichts zustande, allein wie das Ergebnis schon zeigt, von der Leistung her war da wesentlich mehr Zug in der Mannschaft, war da wesentlich mehr Baumgart-Fußball zu sehen, vor allem in der ersten Halbzeit. Ich hatte das Spiel über 90 Minuten gesehen. Da hat Köln wieder das gezeigt, was sie unter Baumgart eben auszeichnet. Nur die Tore fielen nicht, aber man hat den Gegner gestresst angelaufen, ist früh draufgegangen. Teilweise konnte Gladbach ja gar keinen Spielaufbau leisten. Von daher will ich da schon zumindest die positive Leistung gegen den Ball in der ersten Halbzeit hervorheben bei Köln. Auch wenn es wieder keinen Dreier gab und man eben weiterhin auf diesen wartet seit 6 Spielen. Und du hast ja die Sturmmisere angesprochen oder die mangelnde Qualität, die zeigt sich natürlich auch in den Resultaten wieder. Sie haben von diesen 6 Spielen, die sie nicht gewinnen konnten, nur in einem Spiel ein Tor geschossen. Das war bei der 1-6 Klatsche in Dortmund. Also diese Sturmschwäche ist einfach eklatant. Und auf der anderen Seite, du hast Berisha gelobt, schönes Tor gegen Wolfsburg. Ne? Da hast du schon gesehen, der Mann hat Klasse. Wenn man beides so mit reinlegt, komme ich zum Entschluss, dass ich Augsburg auch leicht vorne sehe und dann vielleicht wirklich der Stürmer diesen einen Unterschied ausmacht, dass man sagt, wenn dann 1-0 Augsburg. Also ich erwarte auch hier wenig Tore, um ehrlich zu sein, weil Köln schießt einfach keine. Und Augsburg ist ja auch nicht bekannt dafür, dass sie ihre Heimspiele hochgewinnen. Wenn sie gewinnen, gewinnen sie 1-0. Von daher, ich sehe von der Leistungsfähigkeit her beide Mannschaften auf Augenhöhe, also auf einem sehr niedrigen Augenhöhenniveau, so Richtung 0-0. Und dann vielleicht Unterschiedsspieler Berisha, 1-0 Augsburg. Das sind so meine Gefühle vor dieser Partie.
Ja, und dann kommt eben, wie gesagt, bei meiner Einschätzung dazu, dass die Quote auf Augsburg da sehr interessant ist. Ne?
Die ist interessant.
Dreiweg, sehr spannend.
1-0 können sie zu Hause, die Augsburger. Aber wie gesagt, so ein erneut erkämpftes 0-0 bei zwei Mannschaften, die einfach grundsätzlich fußballerisch ab und zu was vermissen lassen, ist einfach auch sehr, sehr gut vorstellbar. Deswegen bin ich mir nicht so sicher, dass Augsburg das gewinnt. Also ich tendiere stark zur doppelten Chance 1x, das wäre mein Tipp. Ein sicherer Tipp, ein Sicherheitstipp natürlich, aber den würde ich hier abgeben wollen.
Ist ja okay, wenn du wieder so ein bisschen dich nicht traust hier, aber können wir so machen. Wir gehen zum nächsten Spiel und da reden wir über Mannschaften mit deutlich höherer fußballerischer Qualität, vielleicht auch Augenhöhe, aber auf einem anderen Niveau. Leverkusen gegen Frankfurt. Frankfurt, nach 7 Pflichtspielen ohne Sieg, wettbewerbsübergreifend mal wieder einen Sieg eingefahren und auch, finde ich, einen durchaus beeindruckenden im Pokal. Ne? Sie haben zu Hause gegen Union gespielt, schnell 2-0 geführt, haben über weite Strecken waren sie die deutlich bessere Mannschaft gegen Union, die es vielen, vielen Mannschaften schon sehr, sehr schwer gemacht haben. Ich finde, es hat Frankfurt wirklich sehr gut gemacht. In der Liga hingegen die Form seit 5 Spielen ohne Sieg und die letzten Auftritte eher bedenklicher, vor allen Dingen, weil es nicht so ganz geklappt hat, mögliche Feldüberlegenheiten in Tore umzuwandeln. Und jetzt spielst du eben gegen Leverkusen, in Leverkusen, die sicherlich, was die Qualität des Kaders, auf jeden Fall mithalten können mit der Eintracht, stehen ja auch nur einen Punkt hinter der Eintracht. Und das ist halt ein super wichtiges Duell, ne? Weil mit dem Sieg könnte Leverkusen sich den Platz 6 von der Eintracht holen und damit den sicheren Euroleague-Platz. Das wäre auf jeden Fall richtig bitter für die Eintracht, wäre aber für mich nicht, ehrlich gesagt, so überraschend, denn Leverkusen, 4 Spiele, 4 Siege in den letzten Wochen. Wenn du da, wie gesagt, auf die Form und die Leistung der Eintracht guckst, dann muss ich sagen, fällt es mir schwer, die Eintracht da auswärts als Favorit einzuordnen oder daran zu glauben, dass sie jetzt hier wirklich mit einem Sieg Leverkusen noch weiter distanzieren können. Gerade auch, weil man schon immer das Gefühl hat, diese Pokalspiele, diese Pokalabende bei der Eintracht, die sagen nicht unbedingt aus, dass es dann auch in der Liga wieder aufwärts geht.
Genau das ist es. Sie haben jetzt sehr, sehr gut gespielt, zumindest in der ersten Halbzeit gegen Union. Traumstart mit dem Traumduo Götze, Kolomouani. Das sah wirklich toll aus. Die beiden verstehen sich sehr, sehr gut. Und da hast du gesehen, welche Klasse in diesem Kader steckt. Und dann kannst du natürlich auch starke Gegner wie Union auseinanderhebeln oder eben jetzt Leverkusen am Wochenende. Aber grundsätzlich gesehen zeigten sie das einfach in den vergangenen Wochen, um nicht zu sagen Monaten, sehr, sehr selten, vor allem in der Liga. Da kam es einfach zu selten zu tragen, diese Klasse, die Frankfurt personell durchaus hat. Aber so über 90 Minuten in jedem Spiel kriegen sie das eben nicht auf dem Rasen. Denn wir haben über Köln gesprochen, die seit längerem auf den Sieg warten. Auch die Eintracht wartet seit 5 Spielen auf einen Sieg. Das ist auch ein bisschen dürftig. Also die Form ist nicht die beste. Man hat jetzt natürlich ein bisschen Selbstvertrauen getankt. Aber Auswärtsspiel bei Leverkusen, die sind nämlich gut in Form. Die haben ihre letzten 4 Bundesligaspiele gewonnen. Sind also wesentlich besser drauf über einen längeren Zeitraum. Und deswegen super schweres Spiel für die Eintracht. Ich glaube, das geht eher Richtung Leverkusen vom Bauchgefühl her, weil sie mich einfach in den letzten Wochen auch im Kollektiv besser überzeugt haben. Wohingegen bei Frankfurt ist so ein bisschen eine Kolomoani One-Man-Show für mich.
Ja, und es ist ja auch irgendwie, also wenn man Frankfurt schon länger verfolgt und die Bundesliga länger verfolgt, wen würde es überraschen, dass nach einem Pokaltriumph wieder eine Liga-Niederlage folgt? Das ist ja wirklich etwas, was wir bei dieser Mannschaft schon über lange Zeit beobachten konnten, immer wieder. Und es würde mich wirklich auch nicht überraschen. Es gibt 1,9er-Quoten auf die Heimmannschaft, auf Leverkusen, die seit 4 Spielen 4 Siege eingefahren haben, die sich Platz 6 sichern können, die generell, du hast es gesagt, mannschaftlich recht stabil wirken einfach und die natürlich auch ja Ausnahmespieler in ihren Reihen haben, mit einem Wirtz, mit einem Frimpong, der eine herausragende Saison spielt, die auch in der Lage sind, Frankfurt weh zu tun. Frankfurt hat ja vor allen Dingen auch das Manko in den letzten Wochen immer wieder gezeigt, dass sie defensiv, selbst wenn sie gute Spiele leisten, einfach nicht wirklich stabil sind, dass sie sich da auch die Fehler leisten. Und das ist natürlich gegen Leverkusen eine Ausgangslage, die super schnell richtig teuer werden kann, weil die eben alles an Handwerkszeug und an Überzeugung und an Form haben, um das zu bestrafen. Also für mich dieser 1,9er-Tipp auf die Heimmannschaft hier tatsächlich auch mit der spannendste.
Ist wirklich spannend. Von den Quoten her finde ich das auch sehr interessant. Spannend ist das Spiel, wie gesagt, auch. Da geht es um Europa. Leverkusen durch die letzten Siege da wirklich sehr, sehr eng rangerobbt an die europäischen Plätze, sogar an den, jetzt hätte ich fast UEFA Cup gesagt, an den Europa League Platz, der ja in der Liga ist ja nur der 5. Platz Europa League, der 6. wird ja nur dann zur Europa League, sollte eine Top-4-Mannschaft oder eine Top-5-Mannschaft die den DFB-Pokal gewinnen und da Stuttgart noch dabei ist, ist das ja nicht sicher gegeben. Also da muss man abwarten, ob Platz 6 Europa League oder Conference League bedeutet. Auf jeden Fall Leverkusen mit sehr, sehr guten Aussichten, einen dieser Plätze zu erreichen. Und da wäre natürlich ein Sieg jetzt gegen den direkten Konkurrenten Frankfurt Gold wert, dann würden sie den über die Frankfurter überholen. Ich glaube, das gibt auch nochmal extra Motivation. Und die Defensive von Frankfurt, die ist einfach nicht immer sattelfest. Und mit den Topspielern, die Leverkusen aktuell hat, die hat was genannt, bin ich hier stark. Wirklich stark auf der Seite von Leverkusen. Also vom Tipp her, meine ich natürlich.
Ja. Ja, können wir gerne so abhaken. Erstmal bin ich auch bei dir, was die Einschätzung angeht. Kommen dann zu einem Spiel zwischen 2 Pokalverlierern unter der Woche. Union Berlin reist nach Dortmund. Union ausgeschieden bei Frankfurt, haben wir schon angemerkt. Dortmund ausgeschieden bei Leipzig. Und ja, die Dortmunder haben einem fast so ein bisschen Gefallen getan, weil wir nach dem verlorenen Bayern-Spiel ja noch gerätselt haben. Was sagt dieses Spiel wirklich aus? Es gab auch diese krassen Fehler zu Beginn des Spiels, die es natürlich super verändert haben. Ist Dortmund wirklich formtechnisch auf dem absteigenden Ast wieder oder war das so ein einmaliger Ausrutscher in München? Und ich meine, da haben sie es einem natürlich jetzt leicht gemacht mit dem Auftritt in Leipzig, der so ziemlich der schlechteste in den letzten 5 Jahren war, den man von irgendeiner Mannschaft im Pokal gesehen hat. Und da muss man sagen, wenn das die Richtung ist, in die es bei Dortmund geht, dann, weiß ich nicht, tue ich mich sehr, sehr schwer daran zu glauben, dass man an diesem Wochenende jetzt wieder ein Feuerwerk nachlegt und auf einmal wieder die formstärkste Mannschaft Europas ist.
Das kann eine ganz bittere Woche werden für den BVB. Mit 3 Schlüsselspielen, 2 davon haben sie verloren. Jetzt kommt das 3. gegen Union, die haben immerhin auch ihrerseits keinen glücklichen Auftritt in der Woche gehabt und eben sind im DFB-Pokal ebenso nach dürftiger Leistung ausgeschieden. Aber man kennt Union einfach. Die schütteln sowas normalerweise sehr schnell ab. Beim BVB bin ich mir da immer nicht so ganz sicher, ob sie das können. Und vor allem mag es Union natürlich als Underdog ins Rennen zu gehen. Und die Dortmunder sind ja trotzdem der klare Favorit auf dem Papier und haben den Druck auf ihrer Seite, was Union eben nicht hat. Ne? Die können hinten stehen, können verteidigen, es kann ewig 0-0 stehen. Da kann Geraldo Becker mal geschickt werden oder mal nach einer Ecke für Gefahr gesorgt werden, während Dortmund sich die Zähne ausbeißt und immer mehr die Nerven verliert und Union ist einfach zufrieden mit einem 0-0. So, das ist ja die Ausgangslage grundsätzlich. Und dann ist der Druck natürlich minutiös höher auf dem BVB, der hier einfach in dieser Paarung wesentlich mehr zu verlieren hat als Union. Das ist also eine ganz, ganz schwierige Ausgangslage, auch eben mit den zwei Niederlagen im Rücken für den BVB. Deswegen, boah, ich tue mich hier schwer, einen Tipp abzugeben. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das eine komplett bittere Woche für den BVB wird. Ich würde das nicht ausschließen wollen.
Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Deswegen fällt es mir auch recht leicht, einen Tipp abzugeben. Nur halt nicht auf Dortmund dann. aber man muss ja auch wirklich nochmal, um auch zu sagen, warum ich das so sehe, dass es insgesamt eigentlich eine katastrophale Mannschaftsleistung beim BVB war gegen Leipzig. Aber was, finde ich, auch nochmal herausgestochen ist, war einfach die komplette offensive Harmlosigkeit. Also auch die Statistiken untermauern das ja, ne? Ein Torschuss in 97 Minuten, eine Ecke rausgespielt. Man war in keinem Mannschaftsteil gleichwertig mit den Leipzigern. Aber ich finde, ganz besonders muss man echt erwähnen, dass man als vermeintliche Spitzenmannschaft offensiv keine einzige gute Situation kreieren konnte. Und das ist gegen Union Berlin natürlich ein Riesenproblem, weil Union Berlin kann verteidigen, gerade zu Hause, gerade eben auswärts, du hast es gesagt, fühlen sich eh wohl als Underdog, können geschlossen verteidigen, dass Union das mannschaftlich gut machen wird, daran darf man keinen Zweifel mehr haben, wenn man sie die letzten Jahre in der Bundesliga gesehen hat. Und Dortmund hat da wenig Lösungen anzubieten. So, und wenn du dann hier wieder reingehst, du hast es gesagt, du hast eine Menge zu verlieren. Das Publikum zu Hause wird auch nicht, wenn es zur Halbzeit noch 0-0 steht, wahnsinnig gut gelaunt sein nach diesen letzten beiden Spielen und Ergebnissen. Du hast Druck, du hast viel zu verlieren, steht länger 0-0, du findest keine Lösung. Für mich ist das wirklich angelegt, dass wir hier Richtung Unentschieden gehen. Ich meine, es kann immer noch ein ganz bitterer Mittag werden oder Nachmittag, wenn du gegen Union spielst, und Geraldo Becker macht es noch schlimmer. Ich glaube, wir werden wenig Tore sehen. Und ich finde den Tipp doppelte Chance, nämlich Unentschieden oder Union Berlin mit 2,30er-Quoten, auch echt nicht verkehrt.
Den wollte ich tatsächlich auch nennen, weil ich die Quoten auch erstaunlich finde auf die doppelte Chance. Allein auf Union, wer sich da traut. Ne? 5,70er-Quoten im Schnitt finde ich auch bemerkenswert hoch für Union, die nach wie vor, wir sagen es ja Woche für Woche, sagen wir es, immer wieder bemerkenswert hohe Quoten haben, egal wo sie spielen. Ob zu Hause gegen den Abstiegskandidaten, ob auswärts als Underdog. Sie haben ja reihenweise gezeigt, dass sie sich da wohlfühlen, unter anderem übrigens aus der Erinnerung heraus in Leipzig gewonnen in dieser Saison. Das schafft jetzt auch nicht jeder. Also die können jede Mannschaft zum Verzweifeln bringen, und da finde ich dann diese teilweise Sechserquoten oder hohen Fünferquoten schon auch bemerkenswert. Man sollte ja auch nicht vergessen, allein tabellarisch, das ist ein absolutes Topspiel. Da spielt der Zweite gegen den Dritten, zwei Punkte trennen diese Mannschaften, und der Dritte hat einfach teilweise Sechserquoten. Das ist schon bemerkenswert, wie ich finde. Von daher birgt das natürlich auch eine Chance, zudem, wir haben es angesprochen, Dortmund sehr, sehr angeschlagen. Die schleppen, glaube ich, da einen mentalen Rucksack mit. Das war die Leistung. Also die Niederlagen an sich sind ja schon mal das eine, denn du kannst ja in München und Leipzig bei zwei Top-Teams verlieren. Das ist ja grundsätzlich keine Schande. Viel schlimmer war ja die Performance, wie du es angesprochen hast. Und ich glaube, das nehmen sie schon mit. Das ist ein Tiefschlag gewesen. Nach so schwacher Leistung völlig verdient auszuscheiden, das wirst du am Samstag noch nicht abgestriffen haben. Und deswegen liebäugle ich hier, genau wie du, aufgrund dieser tollen Quoten mit der doppelten Chance. Aber ein kleiner Mutmacher für den BVB ist ja auch immer nötig. Oder zumindest habe ich das Gefühl, dass gerade du das brauchst. Der BVB hat noch nie ein Heimspiel gegen Union Berlin verloren. Auch im Pokal traf man sich zweimal. Da ging es jeweils über 90 Minuten hinaus. Am Ende gewann der BVB immer. Also zumindest in Heimspielen.
Bedeutet dann ja auch für uns, der Tipp doppelte Chance würde schon ankommen mit dem Unentschieden.
So gesehen ja, also, aber in der Bundesliga haben sie zum Beispiel alle Spiele gewonnen gegen Union, sind ja noch nicht so viele, Union ist ja jetzt nicht so lange dabei in der Bundesliga, aber eben alle ihre Heimspiele gewonnen. Da ist es ja so, dass sich der BVB in Köpenick traditionell schwer tut. Da haben sie 3 Gastspiele verloren, 3 von 4, aber zu Hause hauen sie Union in letzter Zeit häufig weg, nämlich die 3 Heimspiele gegen Union in der Bundesliga wurden allesamt mit Handicap gewonnen. Finde ich ja dann schon bemerkenswert. Ich glaube, da sind wir beide sicher, da glauben wir nicht dran.
Also, so ist es, wird nicht passieren. Und damit machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Bleiben im Zeichen des Pokals. Freiburg gegen Bayern, es ist die Revanche der Münchner, die diesmal nach Freiburg müssen und die ja schon sehr überraschend gegen Freiburg im Pokal rausgeflogen sind. Ich muss da schon sagen, auf eine gewisse Art und Weise fand ich es nicht so unverdient, wie es auch aus Münchner Reihen zu hören war, dass sie rausgeflogen sind, weil sie haben kein einziges reguläres Tor erzielen können gegen Freiburg zu Hause und zwei kassiert. So ist es dann manchmal, ne? Also ich glaube schon, der Matchplan von Freiburg ist gut aufgegangen. Bayern hat sich die Zähne ausgebissen, aber bei aller Freude über dieses Ergebnis muss man auch sagen, es ist für mich unvorstellbar, also dass Bayern München dieses Rückspiel quasi oder diese Revanche jetzt nicht für sich gestalten wird. Also für Freiburg gut, weil für sie ist sicherlich der Pokal nochmal der attraktivere Wettbewerb im Moment und sie konnten Bayern rauswerfen. Aber in der Liga nochmal so ein Coup, das wäre für mich tatsächlich dann die Sensation.
Ich fand, die Sensation war der Pokaltriumph.
Ja, wie gesagt, denn Bayern hat kein Tor geschossen.
Da spielte man in München, jetzt spielt man jetzt in Freiburg. Ich habe das ja vorher, glaube ich, gesagt, wenn das Pokalspiel in Freiburg gewesen wäre, hätte ich mir viel mehr vorstellen können, dass es irgendwie in die Verlängerung geht oder ja, Freiburg sehr gute Chancen hat, da den klaren Favoriten zu ärgern. In München habe ich ihnen das nicht zugetraut, von daher ziehe ich da wirklich jeden Hut vor und es ist für mich eine Sensation. Zu Hause, wie gesagt, wäre es ein bisschen anders, denn man weiß ja, dass Freiburg zu Hause einfach eine unglaubliche Wucht entfalten kann, ähnlich wie Union, ne, mit dem Publikum im Rücken. Sie haben da einfach, warum auch immer, wie auch immer sie das Woche für Woche schaffen, so eine Wucht, dass sie da jeden Gegner entnerven können, selbst wenn sie fußballerisch ja gar nicht so gut spielen. Meistens ziehen sie ja so ein bisschen den Gegner auf ihr Niveau runter und dann wird ein Kampfspiel draus und dann haut Grifo dir einen Freistoß in den Winkel oder ne, generiert sonst irgendwie was aus Standards. Also sie überzeugen ja nicht immer gegen jeden Gegner zu Hause, egal ob der jetzt Bremen oder Wolfsburg oder wie auch immer heißt, aber in aller Regel nerven sie den Gegner 95 Minuten so lang, dass sie irgendwie am Ende gewinnen oder zumindest mindestens einen Punkt holen. Deswegen zu Hause wäre das für mich keine Sensation, wenn Freiburg Ähnliches wieder leisten kann, was sie das seit 3 Jahren quasi machen, nämlich Gegner zu Hause entnerven.
Nö, wäre prinzipiell für mich auch keine Überraschung, wenn Freiburg gut zu Hause gegen Bayern spielt. Es wäre aber für mich eine Sensation, wenn Freiburg in einer Woche zweimal Bayern schlägt. Darum geht's.
So verstehe ich es, ja.
Also das ist für mich einfach das, was ich mir wirklich nicht vorstellen kann.
Es wär absolut bemerkenswert. Aber nochmal, es ist halt Freiburg. Es ist auch hier wieder Topspiel. Erster gegen Vierter. Auch wenn die Bayern natürlich vor Freiburg mittlerweile einige Pünktchen, nämlich 8 an der Zahl Vorsprung haben. Aber es ist trotzdem ein Topspiel und es ist trotzdem super, super unbequem, grundsätzlich schon mal für die Bayern in Freiburg zu spielen. Und dann noch mit dem Stachel des DFB-Pokal-Ausscheidens. Schwierig, ja. Schwierig.
Ja, aber dieser Stachel, der hat in der Vergangenheit schon oft auch, glaube ich, die Bayern angetrieben zu besonderen Leistungen. Genau das. Und ich glaube auch, ein Thomas Tuchel ist keiner, der ja in die Kabine geht und sagt, Mensch Jungs, jetzt müssen wir es mal besser machen, sondern der sagt auch, das war die größte Verfehlung meiner bisherigen Karriere. Warum zur Hölle? Das müsst ihr jetzt zurückzahlen. Und tatsächlich, ja, auch wenn das vielleicht auch ein ambitionierter Tipp ist und du natürlich mit allem recht hast, ich glaube, am Ende sehen wir hier eine relativ deutliche Revanche und tippe auf den Handicap-Sieg der Bayern.
Ui, wo kommt denn das jetzt her? Das überrascht mich jetzt, der Tipp. Den habe ich jetzt nicht kommen sehen. So ehrlich will ich sein.
Ja, wer die letzten 10 Jahre die Bundesliga guckt, weiß, dass man schon mal Handicap auf Bayern tippen kann.
Grundsätzlich ja. kam übrigens beim letzten Gastspiel in Freiburg, weil es ja passt, haben die Bayern mit Handicap gewonnen, nämlich 4:1. Also vergangenes Jahr, Ende der Saison, gab es ein 4:1 in Freiburg. So gesehen, ne, macht das schon irgendwo Sinn, aber grundsätzlich, nee, glaube ich nicht. Handicap Bayern, nein, schließe ich für mich aus, schließe ich komplett aus, sehe ich nicht. Ich gucke mir tatsächlich die Unentschiedenquoten an. Wie sind die denn? 4,90. Oh, da juckt es mich ja schon ein bisschen. Freiburg-Quoten, noch interessanter, 6,30. Auch hier, Julius, ganz ehrlich, das sind Chancen für uns Tipper, für alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Das sind enorm hohe Quoten. 6er-Quoten auf Freiburg, 4er teilweise, 5er-Quoten aufs Unentschieden. Heißt, du kannst ja 1 und 1 zusammenzählen. Wir gehen auf die doppelte Chance 1x, finden da 2,50, 2,60er, teilweise 2,80er-Quoten vor und spielen die demzufolge an. Diesen Tipp.
Selten musste ich so deutlich widersprechen. Nie im Leben wird Bayern hier nicht gewinnen, ist meine Aussage. Aber wir werden es sehen. Du hast ja auch
wir notieren
ein paar,
uns das.
Du hast ja auch ein paar klare Worte gefunden. Ich jetzt auch. Das ist, bietet sich ja eigentlich an, dass der andere dann auch mal sich Soundsnippets zurechtlegt, wenn
also,
wir das nächste Mal sprechen.
Moment, Moment. Zum einen, ich spiele ja hier eher die Quoten an, die einfach zu hoch dotiert
du
sind.
Du hast gerade gesagt, ich schließe ganz klar für mich aus, dass es ein Handicap der Bayern gibt.
Das schon, aber ja. Ich meine hier mit doppelte Chance Freiburg, das sind einfach die Quoten, die mich dazu darüber ziehen auf die Seite, dass ich diesen Tipp aufgebe. Die Quoten auf Freiburg sind so hoch. Die haben in München vor 2 Tagen gewonnen und haben jetzt 6er-Quoten, dass sie zu Hause gewinnen. Das macht doch keinen Sinn. Das ist doch einfach viel zu hoch. Das ist einfach für Tipper eine Riesenchance und die Chance möchte ich wahrnehmen. Das heißt ja nicht, dass auf jeden Fall Freiburg hier die Bayern wieder 2-1 schlägt. Das sage ich ja gar nicht. Aber diese Quoten, doppelte Chance 1x, ist eine riesige Chance. Deswegen spiele ich die an oder lege sie auch anderen ans Herz, sie mal in Erwägung zu ziehen, sagen wir es so.
Wir werden darauf zurückkommen, sagen wir es mal so.
Wir kommen darauf zurück.
Und gehen weiter zum nächsten Spiel. Mainz gegen Bremen ist das Duell, über das wir als nächstes sprechen wollen. Und ich bin mir unsicher, weil der BVB ja trotzdem jetzt nur im Pokal nochmal verloren hat, dürfte Mainz immer noch die zweitbeste Mannschaft nur der Rückrunde sein. Trotzdem sind sie wahnsinnig formstark und stehen auf Platz 8 nur einen Punkt hinter Platz 6. Das haben sie sich ja auch erarbeitet. Und da muss man ja auch sagen, schon große Leistung, verdientermaßen auch. Und die haben ja auch was geschafft, was der BVB zum Beispiel nicht geschafft hat, nämlich Leipzig in Leipzig deklassiert. Deutlicher Sieg und verdienter Sieg, also richtig starker Auftritt.
Absolut.
Wirklich interessant, dass wir haben auch letzte Woche darüber gesprochen, bei Mainz eben auch dieser Stürmertransfer im Winter mit Ajorg nochmal richtig den Boost gebracht hat, weil das System viel, viel besser funktioniert mit ihm, weil sie wirklich, ja, man sieht es an der Form, sie sind super drauf und sie können jetzt tatsächlich Leverkusen-Eintracht spielen gegeneinander. Bei einem Unentschieden da zum Beispiel könnte Leipzig jetzt schon den Sprung auf Platz, Mainz jetzt schon den Sprung Richtung Euroleague machen, verdientermaßen nach dieser starken Rückrunde. Es geht gegen Werder, die haben wieder mal 4-mal am Stück nicht gewonnen, 3-mal verloren, haben aber auch ganz gute Stürmer. Ich glaube, das ist auch deren Faustpfand. Und deswegen, vielleicht konterintuitiv, wenn man nur hört Mainz-Bremen, aber ich erwarte tatsächlich ein sehr ansehnliches Spiel.
Ja, denn bei Bremen kannst du es ja nie ausschließen, dass es ansehnlich wird, einfach weil die hinten immer so viel zulassen, dass die Defensive so offen ist und dann einfach, es gibt reihenweise Tore. Also auch alleine in den letzten 4 Spielen hat Werder immer mindestens 2 Gegentore kassiert. Musste ich mir mal wieder vorstellen. Dann gab es dazwischen das 3-0 gegen Bochum. Davor gab es auch 2-mal in Serie 2 Gegentore. 0-2 Frankfurt, 0-2 oder anders aufgezählt. Die Dortmund haben 2-mal getroffen, die Frankfurt haben 2-mal gegen Bremen getroffen. Die Augsburger haben 2-mal gegen Bremen getroffen, schaffen sie auch nicht jedes Spiel. Leverkusen hat 3-mal getroffen, Gladbach 2-mal getroffen und Hoffenheim 2-mal getroffen. Also die Abwehr ist das große, große Problem bei Werder. Der Sturm ist nicht das Sorgenkind mit Füllkrug und Duxch, die harmonieren zusammen, aber die Abwehr ist das große Sorgenkind und demzufolge, wenn du diese Abwehr nicht annähernd stabilisiert bekommst und dann kommen diese euphorisierten Mainzer, die einfach grandios in der Rückrunde in Form sind, dann kannst du dir vorstellen, welchen Tipp ich hier abgeben möchte.
Ja, kann ich mir vorstellen. ich bin tatsächlich, wie gesagt, ich glaube eher, also ich glaube schon, dass wir auf jeden Fall sehen, dass beide Mannschaften treffen, mal wieder. Also im Gegensatz zu Leipzig wird Bremen hier auch einen Treffer beisteuern können, ob es jetzt Füllkrug oder Duxch ist, aber das traue ich ihnen schon zu. Aber ich bin da auch wirklich, es würde mich irgendwie wundern, wenn Mainz gerade gegen dieses Bremen, diese Sieges- und Formserie so richtig reißen lassen würde, weil Mainz eben auch einfach gut spielt und Bremen nicht besonders clever ist. Ne? Also gegen Mannschaften, die einen guten Ablauf haben, die ein gutes System haben, auch sicher stehen, tut Bremen sich einfach schwer, weil sie gerade defensiv qualitativ und auch, ja, was das Risikomanagement angeht, sicherlich noch Nachholbedarf haben. So, Bremen wird nicht mehr in den Abstiegskampf rutschen, das ist ein super Erfolg für die erste Saison. Aber Mainz greift gerade nach Europa, das ist für mich ein Unterschied in den Mannschaften gerade und deswegen tippe ich tatsächlich. Mainz gewinnt, da gibt es ja eh schon 1,75er im Schnitt drauf und dann aber mit einem Gegentor und dann kommen wir ja auch schon in die Region, wo die Quoten richtig spannend sind.
Ja, interessant. Finde ich nicht schlecht, den Tipp, um ehrlich zu sein. Mainz hat 7 Spielen übrigens ungeschlagen. 5 davon gewonnen. Das allein ist schon ja nicht so schlecht. Ich glaube, 3 dieser 5 sogar handicapmäßig gewonnen. 3-1 Augsburg, 4-0 Gladbach, jetzt 3-0 Leipzig. Also da geht schon was. Von daher könnte man sich da einige Quoten zusammenbasteln. Also nicht nur deine, sondern ne, Mainz und Over 2,5 wäre dann auch so ein Tipp, den ich interessant fände. Oder wer sagt, ja, Bremen ist ja überhaupt nicht gut in Form. Ich habe die Abwehrmisere angesprochen mit jeweils im Schnitt 2 Gegentoren. Ich glaube, in der Bundesliga haben sie, lass mich mal gucken, noch in der Saison einmal zu null gespielt. Nee, zweimal war es, glaube ich. So, also hinten kriegen sie nicht dicht. Also macht es natürlich Sinn, dass man sagt, Mainz und Over 2,5 oder Mainz und Handicap-Tipp. 2-0 Mainz, wäre jetzt ja kein Ergebnis, das irgendjemanden erstaunt. Man kann, finde ich, auch tippen, dass Ajorg erneut trifft, der ein tolles Tor in Leipzig geschossen hat. Also diesen Geistesblitz da, den Ball direkt zu nehmen, mit dem schwachen Fuß übrigens, ist ja schon bemerkenswert. Also von daher, hier gibt es einige Quoten, die man wirklich schön anspielen kann, aber am Ende führt alles zum Tipp. Wir haben hier Mainz ganz klar auf dem Zettel, wir beide.
So ist es. Das kann ich nur unterschreiben. Was wir beide übrigens auch immer unterschreiben können, ist euch darauf hinzuweisen, dass wettbasis.com eine ganz tolle Seite ist, auf die ihr mal gehen solltet, wenn ihr euch aufs Fußballwochenende vorbereiten wollt. Denn es gibt ja nicht nur Bundesliga. Man kann ja zum Beispiel auch auf Wettbasis gehen und mal gucken, was dann eben in den Ländern passiert, die wir nicht wöchentlich besprechen. Spanien zum Beispiel, da ist ja auch im Pokal was passiert. Aber guckt einfach auf wettbasis.com vorbei. Ich spreche nicht aus, was da passiert ist, aus Rücksichtnahme auf meinen Co-Moderator hier. Wir gehen direkt weiter zum nächsten Spiel. Hertha gegen Leipzig. Und da muss man sagen, Leipzig nach schwächeren Spielen jetzt in der Bundesliga natürlich gehörig Rückenwind bekommen. Mit einem guten Auftritt gegen einen, aber haben wir ja auch schon gesagt, trotzdem sehr, sehr schwaches Dortmund. Also das unterstreicht jetzt auch nochmal, wie schwach Dortmund da war. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich erwarte von Hertha hier eine diszipliniertere Leistung. Also es dürfte schwerer werden für Leipzig
als gegen weh. Dortmund. Das tut allen BVB-Fans weh, dieser Satz.
Ja, aber also ohne da jetzt gehässig oder zynisch zu sein, das ist, ich glaube, diese Aussage kann man so unterschreiben, wenn man diese Spiele gesehen hat.
Die kann man so treffen auch, aber ein bisschen gehässig ist es ja trotzdem. Sei es drum, wir wollen ja über Hertha reden, die zuletzt in Freiburg einen Punkt geholt haben. Das war wirklich bemerkenswert, wie ich fand, nach Rückstand in Freiburg da noch zu punkten mit dem 1:1. Fand ich gut. Zuvor gegen Mainz, die top drauf sind, ein 1:1 zu Hause geholt. Auch nicht das allerschlechteste Ergebnis. Von daher zeigt das durchaus die Formkurve generell nach oben. Natürlich gab es dann auch das ein oder andere Auswärtsspiel, das nicht so gelungen ist. In Hoffenheim 1:3, in Leverkusen 1:4, in Dortmund 1:4. Also zu Hause in der Fremde tun sie sich regelmäßig schon schwer, aber man spielt ja jetzt wieder zu Hause. Nur gegen Leipzig zu Hause ist jetzt nicht unbedingt eine Garantie, dass man hier 3 Punkte holt oder überhaupt einen. Denn es gab Heimspiele gegen die Roten Bullen, die sind auch mächtig in die Hose gegangen, falls du dich erinnerst. Da gab es mal ein 6:1? Ich glaube schon, oder? Nee, eine 1:6 gab es zu Hause. Das war das letzte Heimspiel, genau. 2022 im Februar. 1:6 Heimniederlage für Hertha gegen Leipzig. Ja, also, sie sind wahrscheinlich ein bisschen stabiler als der BVB. Aber das muss ja gegen Leipzig nichts heißen. Wenn die mal ins Rollen kommen, vor allem wenn Dani Olmo ins Rollen kommt, den ich sehr, sehr, sehr stark fand gegen den BVB, dann kann es auch schnell bitter werden, ne?
Auf jeden Fall. Also da, ja, ich glaube auch Leipzig ist hier der Favorit. Sie werden vielleicht auch eher diesen Schwung mitnehmen können, weil sie eben auch einfach eine Breite in der Mannschaft haben. Du hast ja auch gesehen, wen sie eingewechselt haben noch im Pokalspiel nach und nach. Ist jetzt nicht so, dass sie sich da, also und diese gegen dieses Dortmund, sie mussten auch nicht ans Limit gehen. So, ne? Ich würde das jetzt nicht so mit reinnehmen, dass sie da wahnsinnig geschwächt aus dieser Pokalrunde rauskommen. Hertha ist für mich auch einfach das Problem. Man redet immer so ein bisschen drüber und es ist ja auch nicht so katastrophal wie in den letzten Jahren, wenn man sie spielen sieht. Wir sind aber nach 26 Spieltagen bei 22 Punkten und im Relegationsplatz. Das ist ein Schnitt von unter einem Punkt pro Spiel. Das ist nicht gut. Das ist akut abstiegsgefährdet und das liegt meiner Meinung nach dann eben daran, dass Hertha vielleicht selten komplett sich ab- oder wegschießen lässt, aber trotzdem Hertha eben qualitativ auch nicht in der Lage ist, Spiele für sich wirklich zu entscheiden. Ne? Also gerade das Unentschieden, das erkämpfte Unentschieden ist für mich oft das höchste der Gefühle bei der Hertha. Kannst immer sagen, die Mannschaft ist intakt, sie halten zusammen, sie verteidigen gut, aber es fehlt halt irgendwie diese besondere Qualität, um in der Bundesliga auch mal mehrere Spiele in Folge gewinnen zu können. So, sie haben insgesamt nur 5-mal gewonnen in 26 Spieltagen und da würde ich jetzt auch schon sagen, es würde mich schon sehr wundern, wenn sie jetzt gegen Leipzig den 6. Sieg der Saison folgen lassen. Also diesen Heimsieg, auch wenn er natürlich eine spannende Quote hat, wenig überraschend bei diesem Auseinandertreffen, aber den sehe ich wirklich nicht.
Den sehe ich auch nicht. Dafür war die Leistung von Leipzig zu gut. Also ich will Dortmund gar nicht so schlecht reden oder anders gesagt, ich will es nicht darauf ziehen, dass Dortmund so schwach war. Ich will eher es darauf ziehen, dass Leipzig, wie ich fand, sehr, sehr stark war. Vor allem Hälfte 1, ne, wie man aus der Kabine kam gegen den BVB direkt von Anpfiff weg. Da war eine Gier, da war eine Lust, da war eine Wucht zu sehen, die ja Leipzig im besten Fall ja auszeichnet. Und dass das dann quasi 3 Tage später nicht mehr da ist, nachdem du den BVB ja eliminiert hast aus dem Pokal, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und ich meine, Orban war es nach dem Spiel, der auch gesagt hat, das müssen wir jetzt einfach wieder zeigen, nachdem wir ja zuletzt nicht ganz so gut performt haben in der Bundesliga, haben wir auch ein bisschen was gut zu machen oder in dem Sinne aufzuholen, nämlich durch den einen oder anderen Sieg da punktemäßig was aufzuholen in der Tabelle. Und deswegen bin ich ja schon auch stark auf der Seite. Wer so stark gegen den BVB spielt, der wird dann 3 Tage später nicht komplett wieder sein schlechtes Gesicht zeigen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und was ich auch interessant finde, statistisch gesehen gibt es auch gute Gründe zu sagen, Leipzig, der klare Favorit, gewinnt ja auch bei der Hertha, denn die Hertha ist der Lieblingsgegner von RB Leipzig. In der Bundesliga hat Leipzig gegen keine andere Mannschaft häufiger gewonnen als gegen die Hertha. In 13 Duellen gab es 11 Siege für Leipzig. Das ist also absolut bemerkenswert. Und auch das ist für mich ein weiterer Grund, dass ich hier sage, Leipzig wird gewinnen bei der Hertha. Womöglich erneut durch Handicap, denn das haben sie bei ihren 11 Siegen sehr, sehr häufig hinbekommen, dass sie die Hertha auch wirklich teilweise abgeschossen haben. Also ich habe ja das 1-6 genannt. Es gab auch ein 6-0 für die Leipziger. Es gab ein 3-0, es gab ein 5-0, ein 3-0, ein 6-2 und ein 4-2. Also wirklich teilweise Kantersiege mit vielen Toren, mit vielen Handicap-Siegen der Leipziger. Und deswegen droht, glaube ich, der Hertha durchaus Ungemach.
Ja, würde ich wirklich nicht widersprechen wollen. Also geht auch alles, was ich so Richtung dieses Spiel sehe, in diese Richtung, und deswegen müssen wir es, glaube ich, nicht weiter ausführen, sondern einfach mal sagen, hier sind wir uns einig und gucken auf den Sonntag noch, den Ostersonntag, an dem gespielt wird. Und zwar das erste Spiel, was wir da besprechen wollen, ist das Duell zwischen Gladbach und Wolfsburg. Das ist ja so ein bisschen zum Mittelfeldduell verkommen, denn die Mannschaften stehen auf 9 und 10. Wolfsburg eher noch natürlich spannend, denn die sind trotzdem nur 2 Punkte hinter dem 6. Platz, könnten noch den Anschluss finden. Aber ja, so richtig ins Rollen sind sie auch nie gekommen, ne? Also so richtig in dieser Saison, dass du mal eine Siegesserie startest, dass man sagst, Mensch, qualitativ legen sie wirklich nach. Das haben wir auch noch nicht bei den Wolfsburgern gesehen. Bei Gladbach noch viel weniger. Das ist auch die erste Mannschaft auf Platz 10 mit 32 Punkten, die mittlerweile abgeschlagen, finde ich, so im Niemandsland steht. Und ganz ehrlich, da würde ich sie auch von der Leistung her irgendwie einordnen. Man sieht manchmal, sie haben qualitativ gute Spieler. Man sieht noch öfter, viele dieser Spieler haben vielleicht auch wenig Lust im Moment oder in dieser Saison. Es ist eine Mannschaft, die genau in dieses Mittelfeld gehört, die da wenig überraschend drinsteht. Jetzt gegen Wolfsburg. Ich sehe Gladbach nicht als Mannschaft, die es Wolfsburg irgendwie super, super schwer machen kann. Beziehungsweise, ja, ich sehe Wolfsburg als Mannschaft, die es Gladbach super schwer machen kann. Deswegen glaube ich schon, wir sehen hier ein Spiel, was eng zugehen wird, aber vor allen Dingen eben auch, weil wenig Tore fallen, ehrlich gesagt.
Du, da bin ich mir nicht sicher, denn Wolfsburg hat ja gezeigt am vergangenen Wochenende gegen Augsburg, dass selbst wenn sie sehr gut spielen, sie sich die Dinge selbst reinhauen können. Nämlich Maxi Arnold per Kopf hat das geschafft. Vorher hat er einen Elfmeter verschossen, dann hat er noch eine Vorlage gegeben. Also da ist einfach alles möglich bei Wolfsburger Spielen. Allein an der Person Maxi Arnold festgemacht. In Schalke hat er übrigens auch, auf Schalke, hat er auch einen Elfmeter verschossen. Also da ist einfach viel möglich. Ich fand die Wolfsburger Leistung gut gegen Augsburg alleine. Sie haben nicht immer die Tore gemacht oder sie sich selbst reingehauen. Das kann ich mir bei dem Spiel auch vorstellen. Also ich bin bei der Partie Gladbach gegen Wolfsburg eher auf der Seite, dass ich sage, das kann eher wieder so ein 2-2 werden, ähnlich wie vergangenes Wochenende Wolfsburg-Augsburg, weil beide Mannschaften auch einfach nicht gefestigt sind, weil beide Mannschaften trotzdem vorne Qualität haben, weil beide Mannschaften nicht stabil sind gegen den Ball, mit dem Ball. Du weißt einfach nie, was du bekommst, auch in Spielsituationen. Ne? Da können 25 gute Minuten sein, dann wieder 20 Minuten Harakiri. Also da bin ich eher bei, es fallen ein paar Törchen.
Ich sehe weniger Tore, aber ein ähnliches Endergebnis. Ich finde tatsächlich den Unentschieden-Tipp hier nicht uninteressant. Neunter gegen Zehnter, Mannschaften, die beide ihre Fehler haben, das hast du aufgeführt. Ja. Mannschaften, ja, die wir beide selten über 90 Minuten mit einer konstanten guten Leistung gesehen haben und sich deswegen natürlich auch gegenseitig so ein bisschen neutralisieren können in den Phasen des Spiels. Also ich, und das tue ich ja eigentlich auch selten, finde trotzdem hier den Unentschieden-Tipp nicht verkehrt.
Dann loggen wir den doch ein für mich gleich mit. Ich neige ja auch stark zum Remis. Gladbach hat ja auch seit 5 Spielen nicht gewonnen. Dadurch würde diese kleine Misere, diese Serie weitergehen. Wolfsburg hat mich spielerisch zuletzt eher überzeugt, aber du weißt halt auch nie so 100%, was du bekommst. Das klingt doch wunderbar nach Unentschieden, oder?
So ist es. Es ist ja auch schön, wenn wir uns mal schnell einig sind. Dann lass uns das mitnehmen und direkt zum nächsten Spiel rübergehen. Dieses Spiel heißt Bochum gegen Stuttgart und ist ja von hoher Relevanz im Kampf um den Klassenerhalt, würde ich sagen. Denn Bochum Platz 14, 4 Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Es ist der 27. Spieltag. Ein weiterer Dreier für die Bochumer könnte sich schon ganz schön nach leichter Erlösung anfühlen bei dieser Tabellenkonstellation, gerade wenn die Konkurrenz nicht unbedingt Punkte holt. Stuttgart auf dem letzten Platz hat theoretisch die Chance, zumindest auf den Relegationsplatz zu springen, sind ja nur 2 Punkte hinter Platz 16, aber sind es erneut mit einem neuen Trainer. Sebastian Hoeneß wird an der Seitenlinie stehen. Im Pokal hat das eigentlich, naja, ergebnistechnisch ist es aufgegangen. Spielerisch, muss ich sagen, habe ich da noch keine Verbesserung gesehen. Also wirklich nee, ich auch gar nicht. Keine. Und deswegen, ja, ist das für mich vor allen Dingen ein Entscheidungsspiel für Stuttgart. Weil du hast jetzt hier einen Gegner vermeintlich, gerade was den Kader angeht, auf deiner Kragenweite, in deiner Tabellenregion. Und du kannst einen Sprung machen, nochmal Richtung zumindest Relegation, mit dem neuen Trainer ein positives Gefühl aufkommen lassen. Es kann aber genauso gut sein, und das liegt eben dann auch in allem, was ich gerade gesagt habe, in der Kehrseite begründet, es kann genauso gut sein, dass hier die Hoffnung mit dem neuen Trainer erneut direkt einen herben Schlag kriegt, dass du das Ding verlierst. Und das halte ich echt nicht für ausgeschlossen, weil Bochum spielt sehr stabil im Moment. Und dann, ja, könnte das vielleicht schon der erste richtige Sargnagel für die Stuttgarter Saison gewesen sein.
Also Sargnagel geht mir dann doch zu weit mit Blick auf die Tabelle, vor allem weil das nächste Spiel, das wir besprechen, ja Hoffenheim-Schalke ist. Also die nehmen sich ja die Punkte dann gegenseitig weg. Aber was natürlich absolut bemerkenswert wäre, ist, wenn Bochum gewinnt, hätte Bochum 9 Punkte Vorsprung vor Stuttgart. Das fände ich bemerkenswert, wenn das so kommt. Hätte ich sie ja so vor irgendwann 5, 6, 7 Wochen im Leben nicht gedacht. Von daher, Sargnagel mit Blick auf die Tabelle grundsätzlich geht mir zu weit, aber natürlich eher mit Blick auf, wie weit dann Bochum von Stuttgart weg wäre. Denn zu diesen 9 Punkte dann noch bei, wie viele Spiele wären es dann noch? 7, glaube ich, ausstehenden Partien. Dann noch aufholst, boah, also einer wäre halt dann einfach schon so ziemlich enteilt aus schwäbischer Sicht, ne? Da unten drin. Von daher muss da Stuttgart ja mindestens diesen einen Punkt holen, aber natürlich optimalerweise 3. Denn ja, wenn Hertha gewinnen sollte, was wir zwar jetzt nicht glauben, gegen Leipzig, und wenn natürlich dann einer von Hoffenheim und Schalke gewinnt, also wenn die keinen Unentschieden spielen und du selber verlierst in Bochum, kann das ja ein schwarzes Wochenende für die Schwaben werden. Und dann ist dieser kurze Auftrieb durch den Pokalsieg in Nürnberg, der ja einfach ein Pflichtsieg war, ne? Zweitligist war das, dann ist das komplett verflogen. Also, boah, kritisches Spiel für den VfB.
Ja, und machen wir es kurz und schmerzlos. Es ist Bochum zu Hause. Es ist die deutlich formstärkere Mannschaft gegen eine Mannschaft, bei der schon ein Trainer verpufft ist. Ich glaube, Bochum hat gute Chancen. Hier sogar auf die 3 Punkte. Es gibt Dreierquoten auf die Heimmannschaft, die besser drauf ist. Das finde ich bemerkenswert hoch. Also das muss man auf jeden Fall erwähnen. Bedeutet aber auch, dass wir tatsächlich mit den 1-6er-Quoten in der doppelten Chance, also Bochum gewinnt oder unentschieden, noch anspielbare Quoten haben. Und dass Bochum hier gegen diese Stuttgarter mindestens einen Punkt ja dabei hält und damit den Teilerfolg oder sogar den großen Erfolg an diesem Wochenende nochmal feiert, das sehe ich deutlich eher als einen Stuttgart-Sieg, gerade nach dem Pokalsieg, der nun mal eben diesen ersten Trainereffekt auch vermissen lassen hat. Ich sehe Stuttgart, kann man mich natürlich noch in den nächsten beiden Auftritten oder so überzeugen, aber ich glaube, Stuttgart, ja, werden wir nicht mehr so lange in dieser Bundesliga sehen und das wird sich auch in diesem Ergebnis niederschlagen. Also doppelte Chance für die, die nicht so viel Risiko gehen wollen, immer noch nette 1-6er-Quoten. Bochum-Sieg, Dreier-Quoten zu Hause, finde ich wirklich nicht so weit hergeholt und sehr gut dotiert. Nur fernhalten würde ich mich von Zwei-Dreier-Quoten auf Stuttgart in diesem Spiel.
Ja, ich glaube, das hat einen guten Grund, dass du dich da fernhältst. Denn der VfB ist die einzige Mannschaft in der Bundesliga, die noch nicht auswärts gewinnen konnte. Das ist sehr, sehr schwache 5 Pünktchen mit 5 Remis in der Fremde geholt. Ja, in Nürnberg jetzt gewonnen, aber A war das Pokal und B ist das auch einfach ein Zweitligist. Wobei ich glaube, sie haben im Pokal alle ihre Auswärtsspiele gewonnen. Ne? Ich glaube, sie hatten nur Auswärtsspiele, haben alle gewonnen. Also schon auch komisch, ne? Welche anderen Gesetze da wieder der Pokal hat. In der Bundesliga, in der Fremde ist der VfB einfach sehr, sehr schwach. Auch erst 13 Törchen geschossen in 13 Gastspielen. Und die Bochumer, man weiß es, zu Hause können die einfach das machen, was im Endeffekt Freiburg und Union und wie sie alle heißen, regelmäßig machen. Nämlich sie entnerven den Gegner, sie laufen dich nieder, sie kämpfen dich nieder und am Ende gewinnen sie häufig irgendwie 1-0 oder 2-1 oder wie auch immer. 6 von 12 Heimspielen haben sie gewonnen. Da holen sie gerne ihre Punkte. Es gab ja unter anderem Heimsiege gegen Gladbach haben sie zu Hause gewonnen, gegen die Hertha haben sie zu Hause gewonnen, gegen Union Berlin, gegen Frankfurt zu Hause gewonnen, gegen Hoffenheim, sogar gegen Leipzig zuletzt. Also da sind schon auch richtig große Kaliber dabei. Von daher macht es hier wirklich, finde ich, Sinn, rein nüchtern betrachtet, hier mindestens die doppelte Chance anzuspielen, wenn nicht sogar die guten Quoten auf den VfL Bochum.
Muss man wirklich sagen, dass diese Quoten das auch noch mal ein bisschen in die Richtung schieben. Aber wie gesagt, Stuttgart für mich ein klarer Abstiegskandidat. Und dann müssen wir jetzt natürlich den Spieltag noch abschließen mit dem letzten Spiel. Hoffenheim gegen Schalke. Das sind auch zwei Mannschaften, die da ganz unten drin stecken. Also der Sonntag schon so ein bisschen gerade am späten Nachmittag in diesem Zeichen und Abend des Abstiegskampfs. Schalke ist im Moment 17. direkter Abstiegsplatz, obwohl man natürlich eine deutlich stabilere Rückrunde als Hinrunde spielt. Hoffenheim ist 15. Da gab es so dieses kleine positive Erlebnis mit dem ersten Sieg, den zweiten gleich hinterher und schon bist du 3 Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Vor 2 Wochen waren sie, glaube ich, noch Tabellenletzter. Also Hoffenheim mit dem kleinen Leistungs- und Tabellensprung. Schalke, wie ich vorhergesagt habe, mit der Niederlage gegen Leverkusen. Das wolltest du mir nicht so ganz glauben im letzten Bundesliga-Podcast hier, kann man ja auch nochmal erwähnen. So, und jetzt die Frage, ob Schalke gegen Hoffenheim zurückkommen kann. Für mich würde ich tatsächlich, auch wenn es wieder ein ungeliebter Tipp von mir eigentlich ist, mein erstes Gefühl ist hier, sie können zur Hälfte zurückkommen. Hoffenheim gewinnt nicht 3-mal am Stück, Schalke gewinnt aber auch nicht. Und deswegen sehen wir hier ein torarmes Unentschieden am Sonntagabend.
Und warum gewinnt Hoffenheim nicht 3-mal am Stück? Oder warum kann Hoffenheim nicht 3-mal am Stück gewinnen?
Naja, das ist begründet in dem, was wir über diese Saison bereits von ihnen gesehen haben in den Leistungen. Nein, ich glaube, Hoffenheim macht gerade diesen ersten Leistungssprung, kommt so langsam dahin. Ich würde aber noch nicht aus diesen 2 Siegen schließen, dass sie wahnsinnig stabil auf einmal geworden sind. Und das ist ja das eigentliche Problem. Es ging ja bei Hoffenheim nie um die Kaderqualität, sondern dass diese Mannschaft einfach lange, lange Zeit überhaupt nicht funktioniert hat. Und ich glaube, dass Schalke schon eine Mannschaft ist mit der ganzen destruktiven Herangehensweise, mit den zahlreichen Spielen, die sie nicht verloren haben. Es war ja gegen Leverkusen wirklich eine Ausnahme, wenn man auf die Formkurve guckt, dass es mal eine Niederlage gab. Und für mich ist Hoffenheim jetzt noch nicht auf Leverkusen-Level wieder. Ich glaube, Schalke wird da halbwegs schadlos rauskommen. So, das ist mein Gefühl. Deswegen gehe ich tatsächlich erneut Richtung Unentschieden. Ja.
Schadlos rauskommen, das schreibe ich mir hier auf, um es dir in wenigen Tagen vielleicht dann auch um die Ohren schmeißen zu können. Aber ich glaube, das kann ein bisschen Schaden geben, um in dem Sprachbild zu bleiben für die Schalke. Also für mich ist Hoffenheim hier der klare Favorit, klingt immer so klar, aber auf jeden Fall der Favorit. Ja, nicht nur für mich, sondern auch für die Wettanbieter. Denn das finde ich dann schon sehr bemerkenswert. Wir haben das angesprochen, dass im anderen Abstiegskracher-Duell Bochum 3er-Quoten gegen Stuttgart hat, wobei die Stuttgarter noch nie auswärts gewinnen konnten in der Bundesliga und da als Favorit von den Quoten her gelten, warum auch immer, gegen eine Mannschaft, die zu Hause heimstark ist. Hier ist Hoffenheim der klare Favorit zu 1,90er-Quoten. Also eine deutliche Diskrepanz zu Bochum gegen Stuttgart, wie ich finde. Hier hätte ich die 1,90 zum Beispiel nicht erwartet auf Hoffenheimer Seite. Da hätte ich gesagt, ja okay, natürlich leicht favorisiert, Heimspiel, 2 Siege in Folge, aber zumindest lass es 2,30er, 2,40er-Quoten geben auf Hoffenheim und dann kann ich die wunderschönen guten Gewissens anspielen. So gibt es nur 1,90er im Schnitt. Ich neige immer noch dazu zu sagen, Hoffenheim geht hier als Favorit ins Rennen. Aber die Quoten sind einfach nicht lukrativ genug und das missfällt mir so ein bisschen.
Ja, ich habe das Problem ja nicht, ne? Ich habe wunderschöne Unentschiedenquoten für mich hier, 380er, also für mich ist das alles geregelt. Ich bin da eigentlich recht zuversichtlich, dass man da eine gute Quote anspielen kann.
Ich merke schon. Also für mich ist Hoffenheim hier der Favorit. Bestenfalls traue ich den Schalkern deinen Remis-Tipp zu. Bestenfalls eher habe ich hier Hoffenheim auf dem Zettel, dass sie erneut gewinnen und zwar wirklich das dritte Mal in Folge, weil sie einfach die fußballerisch bessere Mannschaft sind und weil sie endlich das dringend benötigte, endlich in Anführungszeichen oder Klammern, das dringend benötigte Selbstvertrauen haben, dass diese Mannschaft einfach braucht, um erfolgreich Fußball zu spielen. Gegen Widerstände kämpfen sie nicht so gut an, aber wenn es bei ihnen läuft, dann läuft auch der Ball einfach besser, dann haben sie mehr Selbstvertrauen, dann haben sie in Kramaric einen sehr, sehr guten Bundesligaspieler, der den Unterschied ausmachen kann, der dir immer ein Ding mit Selbstvertrauen in den Winkel schlänzen kann. Deswegen, Hoffenheim hat aktuell Selbstvertrauen, Schalke hat das jetzt nicht mehr nach der Klatsche gegen Leverkusen, wo sie ja chancenlos waren. Ich habe hier eher Hoffenheim auf dem Zettel, also den dritten Sieg in Folge der TSG.
Ja, dann beenden wir die Folge, wie sie über weite Strecken lief, nämlich nicht wirklich einig, was zu tippen ist. Also es wird für uns beide auf jeden Fall schon mal aus persönlichem Ehrgeiz heraus ein spannendes Wochenende nachzuverfolgen, wer dann am Ende öfter recht hatte in diesem Podcast. Ich hoffe, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, habt diesen Podcast wie immer genossen und genießt auch das Osterwochenende, das verlängerte Wochenende, genießt hoffentlich auch die freien Tage. Und wir hören uns dann trotzdem am Ostermontag wahrscheinlich schon wieder, denn nächste Woche wartet die Champions League auf uns und wir haben natürlich dann nicht frei, wenn wir für euch liefern müssen, sondern sind am Start. Hören uns da also wieder und wünschen ein schönes Osterwochenende. Ciao.